Liebe Geschwister und Freunde, wir wollen uns heute Abend mit dem Propheten Joel beschäftigen, mit der Joel-Prophetie vom kommenden Tag des Herrn. Ich hatte mich schon einmal in den 50er Jahren damit beschäftigt und als ich meine ersten Artikel für die Zeitschrift Gnade und Herrlichkeit geschrieben habe, ich war damals noch beim Brunnenverlag in Gießen tätig, da war eine meiner frühesten Artikel der große und furchtbare Tag über Joel, kam damals als Sonderdruck heraus. Dann habe ich eigentlich 40 Jahre diesen Propheten links liegen lassen und komme nun mal wieder auf ihn zurück. Eine wertvolle und wie ich meine auch aktuelle Prophetie. Man weiß nicht genau, wann er aufgetreten ist. Jedenfalls lag die Katastrophe des Jahres 587 in der Vergangenheit, Zerstörung Jerusalems und Wegführung, aber auch der neue Tempel war wohl schon wieder gebaut im Jahre 515. Ob man dann noch weiter in die Nähe Jesu gehen soll, 400 herum, das ist fraglich. Ich möchte über 5 Aspekte sprechen. Erstens Israel in der Drangsal des Endes, denn darum geht es ja hier weithin. Zweitens Aufruf zur Umkehr angesichts des Tages des Herrn. Drittens Verheißung der Rettung. Viertens Verheißung der Geistausgießung. Fünftens das Völkergericht im letzten Joel-Kapitel. Die Übersetzung, die ich benutze, folgt einem Kommentar, den ich zu Hause habe, von Hans Walter Wolf. Wolf mit Doppel-F aus dem Neukirchner Verlag. Hans Walter Wolf. Ich meine, er ist ein recht guter Übersetzer. Da wollen wir einfach mal auf das erste Joel-Kapitel hören. Joel 1, 1 bis 20. Eine Heuschreckenplage, eine große Dürre. Das Wort Jahwes, das an Joel, den Sohn des Petuel, ergangen ist, höret dies, ihr Ältesten, lauschet alle Landesbewohner. Geschah dergleichen in euren Tagen oder in eurer Väter Tagen, erzählt davon euren Söhnen und eure Söhne ihren Söhnen und ihre Söhne dem folgenden Geschlecht. Ich sage dazwischen, damit wird die Einzigartigkeit des Geschehens betont. Die Einzigartigkeit des Geschehens. Eine Not, eine Drangsal, wie keine vorher war und keine mehr kommt. Ähnliches bezeugt der Herr Jesus in Matthäus 24, Vers 21. Vers 4. Was der Beißer ließ, fraß der Heuschreck. Was der Heuschreck ließ, fraß der Hüpfer. Was der Hüpfer ließ, fraß der Springer. Und ich habe mich belehren lassen durch diesen Kommentator Wolf, dass diese 4 verschiedenen Namen, die da im Hebräischen stehen, nicht Namen sind für verschiedene Insektenarten, sondern für 4 Entwicklungsstadien der Wanderheuschrecke. Als erstes wird genannt der Gatsam. Das ist das Tier hinsichtlich seiner zerstörenden Tätigkeit. Der Gatsam. Es könnte an die vorletzte Phase gedacht sein, in der die Tiere geflügelt sind, aber noch keinen Wanderflug hinter sich haben. Das zweite ist der Arbe. Das ist die voll entwickelte, geflügelte Wanderheuschrecke, die fast 6 Zentimeter lang sein kann. Dann kommt drittens der Jelek. Das ist wahrscheinlich die eben dem Ei entschlüpfte jüngste Heuschrecke, bei der die Flügelanlagen noch unsichtbar sind, also die Larve des ersten Stadiums. Und dann kommt der Kassil. Das ist dann das nächste Stadium, in dem die Flügelanlagen zwar noch zusammengefaltet und in einen Beutel eingeschlossen, aber doch schon deutlich erkennbar sind. Vers 5. Wacht auf, ihr Trunkenen, und weinet, wehklagt, ihr Weintrinker, alle, weil der Saft eurem Munde entrissen. Achten wir mal drauf, wie viele negative Gerichtsworte hier vorkommen. Entrissen, zerknickt und abgeschält und verwelkt und verdorrt. Es wimmelt von solchen Ausdrücken. Vers 6, denn ein Volk zog gegen mein Land, mächtig und nicht zu zählen. Seine Zähne sind Löwenzähne, sein Gebiss eines Leuengebiss. Meinen Weinstock hat es verwüstet, meinen Feigenbaum hat es zerknickt, ließ ihn gänzlich abgeschält liegen. Feigenbaum, das ist das Stichwort, was ja auch Carlyle in seinem neuen Buch aufgegriffen hat. Und zuallererst erklärt er mal botanisch ganz genau, was ist ein Feigenbaum und wie entwickelt er sich. Und das ist das Bild für Israel, an dem man viel lernen kann. Meinen Weinstock hat es verwüstet, meinen Feigenbaum hat es zerknickt, ließ ihn gänzlich abgeschält liegen, seine Ranken starren weiß, traure wie eine Jungfrau, sackumgürtet des Mannes ihrer Jugend wegen. Entrissen sind Speis- und Trankopfer dem Hause Jahwes. Es trauern die Priester, die Diener des Altars. Verheert ist das Feld, verwelkt das Land, ja verheert ist das Korn. Ausgetrockneter Most, dahingeschwunden der Olivensaft, steht beschämt ihr Bauern, wehklagt ihr Winzer. In diesem Herbst müssen die Winzer nicht wehklagen, so habe ich in Süddeutschland gehört, es sei doch eine relativ gute Traubenernte zu verzeichnen. Wegen des Weizens und wegen der Gerste, denn verloren ist die Ernte des Feldes. Der Weinstock ist welk, der Feigenbaum dürr, Granat, auch Dattel und Apfel, alle Bäume des Feldes stehen trocken da. Ja, die Freude ist verdorrt bei den Menschenkindern. Gürtet euch und klagt, ihr Priester, wehklagt, ihr Diener des Altars, kommt nächtig in Sackzeug, ihr Diener Gottes. Denn entzogen sind dem Hause eures Gottes Speis- und Trankopfer. Verfügt ein Fasten, ruft einen Feiertag aus, versammelt die Ältesten, alle Bewohner des Landes zum Hause Jahwes eures Gottes und schreit zu Jahwe. Ach, dieser Tag, denn nahe ist der Tag Jahwes, wie Gewalt vom Gewaltigen kommt er. Ist nicht vor unseren Augen die Nahrung vernichtet, vom Hause unseres Gottes Freude und Jauchzen? Vertrocknet liegen die Saatkörner unter ihren Erdschollen, vernichtet sind die Vorräte, niedergerissen die Speicher, denn das Korn ist verdorrt. Wie stöhnt das Vieh, die Rinderherden irren umher, denn nirgends ist Weide für sie, auch die Kleinviehherden kommen um. Zu dir, Jahwe, schreie ich, denn Feuer frisst die Auen der Trift und Lohe leckt alle Bäume des Feldes auf. Auch die Tiere des Felses lechze nach dir, denn ausgetrocknet sind die Wasserbäche und Feuer frisst die Auen der Trift. Das ist nun nicht einfach eine Beschreibung eines Geschehens aus der Vergangenheit, sondern das ist Weissagung, das ist Zukunftsprophetie und der Blick ist im Geiste gerichtet auf Israels letzte Drangsal, ehe denn der große und furchtbare Tag Jahwes kommt. Das sehen wir in den folgenden Kapiteln noch deutlicher. Es geht um mehr als um Heuschrecken. Da kommt dann noch ein anderes Heer, ein Volk von Norden. Es mag ja sein, dass in den Tagen des Joel als Anschauungsunterricht auch eine gewisse Dürre damals geherrscht hat, doch sein Blick geht grundsätzlich zu einer noch zukünftigen, einzigartigen Drangsal. Gibt es in der letzten Zeit, wird es noch geben für Israel eine Drangsal, wie keine war? Also wenn wir uns umhören, auch bei jüdischen Freunden und Brüdern und Schwestern, dann sagt ein Teil von ihnen, nein, nein, das haben wir Gott sei Dank hinter uns, das war schrecklich genug. Oder meinst du, es könnte noch Schrecklicheres kommen? War das noch nicht genug, dieser Holocaust-Versuch des Hitler? Ich sage immer Holocaust-Versuch, nicht um die Sache irgendwie zu verniedlichen, das war unfassbar schrecklich, was an ca. 6 Millionen Juden geschehen ist, aber ein Holocaust war es nicht. Da muss man aber genau über die Wortbedeutung nachdenken, denn Holocaust heißt ja ganz verbrannt, total nichts mehr da. Das wollte ja der Hitler natürlich, aber das hat Gott eben nicht zugelassen. Wenn es ein Holocaust im vollen Sinne des Wortes wäre, dann gäbe es heute keinen Staat Israel, dann gäbe es eigentlich keinen Juden mehr. Nicht ganz verbrannt, sondern so furchtbar das war. Ich will das in gar keiner Weise verniedlichen. Aber das hat Gott nun doch nicht zugelassen, sondern ganz im Gegenteil. Tja, wenn also jüdische Brüder und Schwestern fragen, es kann doch nicht schlimmer kommen, wieso soll noch eine Drangsal kommen, wie keine war? Dann habe ich bis jetzt immer geantwortet, Was die Qualität des Schreckens betrifft, kann es natürlich schlimmer nicht werden. Es könnte höchstens insofern schlimmer werden, als die letzte Drangsal unter dem Antichristen eine globale ist. Global. Vom Antichristen können Sie ja auch so manches lesen in dem gerade verschickten Heft Gnade und Herrlichkeit Nummer 6, wo von dem zweiten Thessalonicher Brief die Rede ist, wo ja auch dieser Mann gemeint ist. Die letzte antichristliche Drangsal ist eben eine globale. Man kann sich nicht geschwind ins Flugzeug setzen und vielleicht ausfliegen aus einem bedrängten Land Richtung New York oder so. Die letzte Drangsal global. Mir ist aber noch eine andere Antwort eingefallen beim Lesen des Joel, bei der Beschäftigung damit. Weshalb ist diese Drangsal einzigartig? Nun, die Drangsal des Hitler betraf nicht das Land Israel. Hier aber ist vom Land Israel die Rede. Und ihr Lieben, ich möchte schon mal darauf hinweisen, dass hier auch in den folgenden Kapiteln Gott dieses Volk nennt mein Volk und das Land nennt er mein Land. Es ist sein Land, das Land Jahwes, das Land Jehovas, so wie es auch sein Volk ist. Joel 2, Vers 18. Dann ereifert sich Jahwe, Jehova, der Unwandelbare, der Herr, der Einzigartige, der einfach da ist, immer und überall da ist. Das ist ja die Bedeutung von Jahwe. Ich bin der, ich bin da. Ich bin immer da, ich bin überall da. Dann ereifert sich der ewig Seiende, der immer und überall da ist, der sich auch nicht ändert, der bleibt, wie er ist. Also kann man Jahwe auch mit der Unwandelbare übersetzen. Dann ereifert sich der ewig Seiende, Unwandelbare für sein Land und empfindet Mitleid mit seinem Volk. Übrigens, damit wir keinen Streit kriegen und ein Blätterrauschen entsteht, will ich gleich darauf hinweisen, dass wer eine unrevidierte alte Elberfelder Bibel hat, der findet in der Bibel Epheser, Kapitel 2, 32 Verse. Die anderen haben das nicht, die anderen haben nur 27 Verse und Joel 2, 28 bis 32 nach der unrevidierten Elberfelder ist in der revidierten Elberfelder, Luther und anderen, ist das Kapitel 3, 1 bis 5. Und was in der unrevidierten Elberfelder Kapitel 3 ist, ist in den anderen Kapitel 4. Auch in Kapitel 4 spricht Gott von seinem Volk und von seinem Land. Joel 4, Vers 2, dann werde ich alle Völker versammeln und sie hinab ins Tal Josaphat führen und dort mit ihnen rechten, wegen meines Volkes und meines Eigentums Israel, weil sie es unter die Völker zerstreut und mein Land aufgeteilt haben und über mein Volk das Los warfen. Gott hat in besonderer Weise Acht auf das Volk und das Land. Da habe ich also nicht gerade den Eindruck, dass es sich eine israelische Regierung erlauben darf. Nun ja, Stück Frieden, lieber Arafat, kriegst ein Stück Land und hier ziehen wir uns zurück und da, ja. Ich las ja gestern in der Zeitung, schrecklich, Peres soll gesagt haben im April dieses Jahres, als der Arafat sich anschickte, die Charta mal zunächst außer Kraft zu setzen, die die völlige Vertilgung Israels zum Ziel hatte. Und da hat Peres gesagt, man sieht doch, auf den Arafat ist Verlass. So. Dahinter mache ich ein großes Fragezeichen. Ich will hier nicht gegen Arafat hetzen, das ist nicht meine Aufgabe, aber ich würde ihm keinen Gebrauchtwagen abkaufen. Und er hat dann auch ja kürzlich kräftig gelogen, indem er sagte, dass dieser geöffnete Tunnel unter der Al-Aqsa-Moschee und unter dem Tempelberg läge, woraufhin es zu gewaltigen Unruhen kam. Und da hat er eine Weile zugesehen und Netanjahu war gerade in Deutschland und telefonierte, stopp das bitte sofort. Und dann hat er noch mal ein paar Stunden, ja, damit doch irgendwas passiert. Tja, ich meine, ich habe mich in den letzten 3 Tagen beschäftigt mit Zeit und Welt im Licht der Bibel für Gnade und Herrlichkeit 1,97 und ich hatte da so viel Berichte und Zeitungsausschnitte liegen und habe einmal rekapituliert, was ist in den letzten anderthalb Jahren in Israel passiert. Eine dramatische Entwicklung, wenn man sieht, wie frohgemut noch Arafat in Taba saß im Frühjahr des vergangenen Jahres. Und es schien ja alles ganz gut zu laufen. Tja, und dann kommen solche Sachen. Tod des Rabbin Peres wird sein Nachfolger. Und dann kommen diese Unruhen im Februar und im März. Und dann kommt die Wahl und dann kommt die Wende. Ich will ja keineswegs Netanjahu glorifizieren. Das ist auch ein schwacher Mensch. Aber Gott erwählt sich oft gerade das Schwache. Und ich freue mich, dass die Parole Land für Frieden endlich vom Tisch ist, denn ich halte sie für falsch. Jetzt möchte ich Ihnen noch etwas vorlesen von Shalom Ben-Gurion. Ich fand zu Hause das Buch, das ich Jahrzehnte schon da stehen habe, die Antwort des Jona. Ich vermute, es ist nicht mehr lieferbar. Die zweite Auflage war 1966 erschienen. Die Antwort des Jona. Das klingt auch nicht danach, als ob das, was mit dem Lande Israel geschieht, in Gottes Augen so einigermaßen nebensächlich ist. Auch Jesaja 62, Vers 4 betont, Gott hat sich vermählt mit Volk und Land. Er hat sich vermählt mit Volk und Land. Das ist anders als bei der Gemeinde Gottes. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Wir haben eine himmlische Berufung. Ist ja schön, wenn Sie Landbesitzer sind, aber hinsichtlich Ihres Heiles und Ihrer Berufung hat es nichts zu bedeuten. Bei Israel ist das anders. Auch Shalom Ben-Gurion spricht von dem Doppelbund, dem Bunde Gottes mit Volk und Land. Die Antwort ist Jona, Seite 39. Soweit er, der Shalom Ben-Gurion, der ja kein Bruder in Christo ist, sondern ein jüdischer Freund, solange Shalom Ben-Gurion Geschichtstheologie treibt, da kann ich ihm sehr gut folgen. Einiges fand ich ausgezeichnet. Wenn er natürlich über Jesus spricht, kann ich ihm nicht folgen, denn der ist für ihn noch nicht der Messias. Aber Geschichtstheologie bei Shalom Ben-Gurion ist wunderbar. Zum Beispiel schreibt er, Gericht ist nicht das letzte Wort biblisch-jüdischer Geschichtstheologie. Es ist ein polares Wort, das ohne seinen Gegenpol, ohne die Gnade, nicht gedacht werden kann. Ja, total richtig, wunderbar. Und dann also spricht er vom Doppelbund. Zusätzlich zu dem Bunde mit Israel spricht die Bibel vom Bunde mit dem Lande. 3. Mose 26, Vers 42. Und dieser Doppelbund schwebte in Gefahr, als die Armee Rommels bei El Alamein stand und das jüdische Palästina bedrohte. Morgen werden die Stuttgarter wählen und darüber abstimmen, wer neuer Oberbürgermeister wird, denn Rommel hat seine Zeit zu Ende, am Ende dieses Jahres, der Sohn des Generalfeldmarschalls und wie vielleicht wissen Sie, wie der Vater Rommel am Ende umgekommen ist, da kann man ja nur sagen, typisch Hitler, weil er ein wenig Kritik geübt hat in den letzten Tagen des untergehenden Reiches. Und das liebt ein Diktator nicht, dann kriegt er Besuch von jemand. Hier haben Sie Gift, Sie können das schlucken in der nächsten Viertelstunde, dann werden Sie ehrenvoll mit allen Ehren begraben. Sie können das auch unterlassen, dann geht es allerdings Ihnen und Ihrer Familie allerdings schlecht. Typisch Hitler, diese ganz schreckliche Sache. Also die Armee Rommels stand einmal bei El Alamein. Sieg gewohnt, der Wüstenfuchs Rommel. Und bedrohte auch das jüdische Palästina, denn so weit war der Weg ja nicht mehr. Damals kam uns eine tröstliche Stimme aus der Schweiz, schreibt Shalom Ben-Gurion. Der greise Führer der religiösen Sozialisten Leonhard Ragaz, der das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit für diese Erde so mutig verkündigte, schrieb in seinen neuen Wegen, das Hakenkreuzbanner wird nicht über Zion wehen. Ja, es hat nicht geweht und wird dort niemals wehen. Das Hakenkreuzbanner, das auch Professor Ströter, der 1922 verstorbene Ernst Ferdinand Ströter, der kannte auch schon das Hakenkreuz. Das gab es auch schon in der Zeit des Ersten Weltkrieges. Und er nannte das Hakenkreuz folgendermaßen das Zeichen der erlösenden Liebe Gottes mit Teufelskrallen. Weiter schreibt Ben-Gurion, Und wie Sanherib vor Jerusalem musste Rommel vor den Toren des Landes Israel zurückweichen. Der Rest der Bewahrung, der im Land der Verheißung wohnte, sollte nicht mit in das Gericht gezogen werden. Es musste ein Rest bleiben, so erscheint es uns, wenn Israel sein Amt weiter in der Geschichte verwalten sollte. Die Vernichtung der Heeresmacht Rommels war der erste Geschichtserweis in dieser Richtung. Ihm sollten zwei weitere folgen. Nummer zwei war, es begann der ganz ungleiche Kampf zwischen dem winzigen Haufen der 600.000 Juden in Palästina mit England. Und Nummer drei war dann der Krieg, der auf die Staatsgründung alsbald folgte. Zwei Jahre später wurde der Staat Israel geboren und über seiner Geburt stand das tragische Wort von Anbeginn, Betamayich Chayi. Können Sie Hebräisch? Ich wüsste das auch nicht, wenn es hier nicht stünde, oder ich müsste nachschauen. In deinem Blute sollst du leben, Hesekiel 16, Vers 6, stand von Anfang an über diesem Volk und Staat, schreibt Ben-Gurion. Mit atemberaubender Präzision wiederholte sich die Geschichte des Buches Josua. Von sieben Völkern weiß die biblische Überlieferung zu berichten, gegen die Israel sich bei der Landnahme kriegerisch messen musste. Hethiter, Amoriter, Kanaaniter, Pherezither, Heviter, Jebusiter und Girgasiter. Und 1948 stehen wiederum sieben Völker mit Israel im Kriege: Jordanien, Ägypten, Syrien, Libanon, Irak, Jemen und Saudi-Arabien. Das wurde nicht erlaubt, dass Hitler nach Palästina hineinkam. Auch insofern ist diese letzte Drangsal, von der hier Joel redet, allerdings eine einzigartige, diese Drangsal. Die betrifft nun das Land, in dem Israel wieder gesammelt ist und auf das Gott allerdings ein Auge hat, dessen dürfen wir gewiss sein. Die Einzigartigkeit des Geschehens, sein Land, das ist aber nicht Deutschland, was dagegen die Berge Israels zieht, sondern das ist der von Norden Kommende, so wird er bei Joel genannt, der von Norden Kommende. Zunächst also Heuschrecken, Plage, Dürre. Es gibt in der Endzeit auch wieder einen Tempel. Ja, das las ich gestern auch in der Zeitung, als ich alle meine alten gesammelten Zettel aufarbeitete. Denn ich schneide mir immer sofort aus, wenn ich was über Israel erwische, was einigermaßen präzise geschildert ist. Als Israel da diesen Tunnel freigab, ja, da gab es auch eine Stimme: Oh weh, die wollen den Felsenturm sprengen. Das hat ja vor 12 Jahren schon mal ein jüdischer rechtsextremistischer Terrorist aus den USA versucht, aber er wurde daran gehindert und kam sofort in langjährige Haft. Irgendwann wird Felsendom und El-Aqsa-Moschee verschwinden. Irgendwie in der Endzeit kommt der dritte Tempel. Ich habe das auch gestern geschrieben, habe vorsichtshalber in Klammern hinzugefügt: Achtung, dies ist kein Aufruf, dass Sie es versuchen sollen. Das überlassen wir bitte unserem Gott und Vater, wie er das im Einzelnen macht, durch Erdbeben oder auch Krieg. Wie heikel die Sache ist am Tempelberg, das wurde ja bei diesen Unruhen wieder deutlich, die auf die Tunnelöffnung folgten. Ich freue mich jedenfalls, dass Israel aus dem Stadium heraus ist. Ja, hier gehen wir noch ein bisschen nach und da, ja, jetzt müssen wir mal sehen, wie wir den Assad zufriedenstellen. Irgendwann wäre diese Krise auch unter Rabin und Peres gekommen. Irgendwann hätten sie auch sagen müssen, und nun ist genug. Anzeichen gab es schon gelegentlich, haben sie da schon sagen müssen. Und dann wäre die Krise auch gekommen, die nun eben plötzlicher kommt und Israel nicht länger den Rückwärtsgang eingeschaltet hat. Gewiss, andere Dinge sind wichtiger, dass das Evangelium in Israel verkündigt werden kann, dass Menschen gläubig werden, dass das Volk zur Gottesfurcht zurückkehrt, dass der Geist kommt. Aber, das sehe ich wohl, dass das noch wichtiger ist, aber darüber dürfen wir nicht den Fehler machen, den heutzutage manche machen und meinen, die Landfrage, ach, ein bisschen Land hergeben, macht doch nichts. Nein, es ist mein Land, sagt der allmächtige Gott. Er hat sicherlich sein Volk nicht zurückgeführt und ihm Sieg in mehreren Kriegen gegeben und Land dazugegeben, damit sie das nun scheibchenweise zurückgeben sollen. Ich bin also sehr dankbar, dass Sie nun die Fordernden sind und nicht mehr alles der Arafat so einfach fordern darf. Und wenn er was kriegt, fordert er natürlich sofort mehr. Die Zeiten scheinen vorüber zu sein und dahinter scheint eine Weichenstellung des allmächtigen Gottes zu sein. Ich weiß nicht, wie die Geschichte weiterläuft. Ich weiß nur, Unruhe wird auch weiterhin kommen. Ich habe in Gnade und Herrlichkeit geschrieben, es ist Unruhe in Israel und ich sehe nicht, dass sich das ändern soll. Das wird so bleiben, bis der Messias kommt. Daniel, Matthäus 24, Joel, Drangsal, Drangsal, Drangsal. Es wird so schnell keine für alle Seiten befriedigende Einigung geben, außer einen kurzen Scheinfrieden durch den Antichristen, den er nach 3,5 Jahren wieder bricht. Daniel 9, 27 und Buch der Offenbarung und 2. Thessalonicher 2. Eine einzigartige Not, die dann das Land betrifft, und da ist also wieder ein Tempel, aber Speis- und Trankopfer werden in der Mitte der Jahrwoche verboten, Daniel 9, Vers 27. Bruder Buch hat schon darauf hingewiesen, hier geht es um den Tag, um den kommenden, dunkel drohenden Tag des Herrn. Hier ist es nicht der liebliche Tag Christi, auf den wir warten, sondern hier ist es ein dunkel drohender Gerichtstag. Ach, dieser Tag, nahe ist der Tag des Unwandelbaren, wie Gewalt vom Gewaltigen kommt er, oder wie eine Verwüstung vom Allmächtigen. Auch Kapitel 2, 1 und 2 und 11. Stoß ins Horn zu Zion, alarmiert auf meinem heiligen Berge, erzittern sollen alle Landesbewohner, denn es kommt der Tag Jahwes, ja nahe ist der düstere, finstere Tag, der Tag der dunklen Wolke. Vers 11, ja groß ist der Tag Jahwes und furchtbar gar sehr, und wer kann ihn bestehen? 3, Vers 4, die Sonne wird verfinstert und der Mond blutig, bevor der Tag Jahwes kommt, der große und furchtbare. Und in einem kleinen Bericht von Bruder Kühl, den ich bekam von seiner letzten Israelreise, da hat er geschrieben, als die Mondfinsternis war, da hat es sich irgendwie so ergeben durch naturbedingte Ereignisse, dass der ganz rot da erschien. Oder der Rand jedenfalls, es war irgendwie gerötet. Und eine Sonnenfinsternis hatten wir auch. Ich will das nicht überbewerten, aber das sind Dinge, die mehrfach angesprochen werden hier im Propheten Joel. Bevor der Tag Jahwes kommt, der große und furchtbare. Und dann auch noch einmal in Kapitel 4, Vers 14, Alte Elberfelder 3, Vers 14. Getöse, Getöse im Tal des Strafgerichts, denn nahe ist der Tag Jahwes im Tal des Strafgerichts. Das Neue Testament sagt uns etwas von dem kommenden Tag in anderer Hinsicht. Der kommende Tag für die Gemeinde, das ist für uns kein Schreckenstag. Tag kann zweierlei bedeuten. Einmal Gerichtstag, Abrechnung, Strafgerichte, Vergeltung von Seiten Gottes. Auch für die Völkerwelt. Tag kann aber auch einfach bedeuten die Anwesenheit der Sonne, die sichtbare Anwesenheit der Sonne. Jesus sagte einmal nach Johannes 9, wirket, solange es Tag ist, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Auf, denn die Nacht wird kommen. Das lasse ich nicht so sehr gerne singen. Ich habe mal ein anderes Gedicht geschrieben, auf, denn der Tag wird kommen. Können Sie als Postkarte beim Paulus Verlag in Heilbronn jederzeit beziehen. Auf, denn der Tag wird kommen. Weil mir einmal bei der Beschäftigung mit dem Römerbrief klar wurde, wir gehen ja dem Tag entgegen. Allerdings, was das Heil betrifft, das Heil, die Rettungsmöglichkeit, da sagt Paulus, jetzt ist der Tag des Heils. Das Heil ist da, das Heil ist gegenwärtig, das können wir ergreifen. Aber die persönliche Anwesenheit Jesu haben wir natürlich nicht. Im Blick auf die Person Jesu ist zurzeit Nacht und auch über Israel ist immer noch weithin dunkel, Verstockungen, Blindheit und eine Decke drüber. Aber nach Römer 13, 12, die Nacht ist weit vorgerückt. Der Tag, der kommt jetzt bald. Wir warten auf den Tag Christi. Und das ist allerdings für uns, für die, die Christus gehören, dem Herrn Jesus bewusst gehören, kein Schreckenstag. Entscheidend ist, dass wir ihm gehören. Und dann warten wir auf den Tag Christi, den Paulus folgendermaßen kennzeichnet. Ich nenne mal nur zwei Stellen. Philipper 1, Vers 6. Ich bin überzeugt, ich bin in guter Zuversicht, dass der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird, bis auf den Tag Christi Jesu. Und Philipper 1, Vers 10. Damit ihr prüft, worauf es ankommt oder was das Vorzüglichere sei, damit ihr lauter und unanstößig seid, auf den Tag Christi hin. Auf den Tag Christi hin geschieht unsere Heiligung und auf den Tag Christi hin werden wir vollendet. Gott wird sein angefangenes Werk, wenn er dann mit dir eines begonnen hat, nicht liegen lassen. Wie viele Gerichtsumwege zwischendurch auf dem Wege sind, das haben wir menschlich gesprochen auch uns selber zuzuschreiben. Aber er lässt sein Werk nicht liegen, es wird vollendet an seinem Tag. Tag Christi, das ist also im Neuen Testament in den Paulusbriefen für uns etwas Glückseliges. Der Tag des Herrn, der Tag Jahwes im Alten Testament in Verbindung mit dem Kommen Christi zu Israel und der Völkerwelt und der Zerschlagung des Antichristenreiches, das ist ein dunkeldrohender Gerichtsprozess. Mal kann damit das Kommen Jesu bezeichnet sein, aber auch es können die Jahre davor auch mit in diesen Begriff einfließen. Tag des Herrn als Gerichtstag. Da kommen aber nicht nur Heuschrecken. Da kommt dann noch ein anderes Heer. In Offenbarung 9 werden Heuschrecken zum Symbol für ein anderes Heer. Offenbarung 9, Vers 3, Vers 7, Vers 9. Da sind die Heuschrecken wohl nur ein Bild. Hier bei Joel haben wir allerdings nicht den Eindruck, die Heuschrecken seien nur ein Bild, sondern eine wirkliche Dürre, die die ganze Natur und Ackerwirtschaft, Gartenbau, alles schrecklich in Mitleidenschaft zieht. Sogar der Tempeldienst kann aus Mangel an Wein und Öl und Mehl nicht durchgeführt werden. So versteht es der Kommentator Wolf. Aber dann kommt noch ein anderes Heer. Davon spricht also dann Joel 2, Vers 2. Nahe ist der düstere, finstere Tag der dunklen Wolke, wie Morgenlicht über die Berge hin ausgebreitet, naht ein zahlreich mächtiges Volk, dergleichen gab's nie seit eh und je, und danach kommt's nicht wieder bis in fernste Geschlechter. Wieder wird die Einzigartigkeit des Geschehens betont, wie in Matthäus 24, Vers 21. Das Heer kommt von Norden, denn später heißt es ja, dass der Herr den Nördlichen entfernen wird, den von Norden kommenden wird er vertreiben und will ihn verjagen in ein Land, das trocken und öde ist, seine Vorhut ins östliche Meer, totes Meer, seine Nachhut ins westliche Meer, Mittelmeer, Kapitel 2, Vers 20. Bedrohung kam ja schon öfter, schon in alter Zeit, zur Zeit des Nebukadnezar von Norden, Assyrien, Babylon, Norden. Das war immer die besondere Bedrohung. Und so auch bei diesem letzten Zug. Die Frage ist, wie weit man das zusammenschauen darf mit dem, der da von Norden kommt, nach Hesekiel 38. Sie kennen vielleicht dieses Kapitel. Schon immer haben manche gesagt, jetzt kommt Hesekiel 38, jetzt kommt der Russe, jetzt kommt der Russe, jetzt kommt dies, jetzt kommt das. Aber Hesekiel 38 kann heute nicht kommen und kann morgen nicht kommen. Da müsste sich nämlich etwas noch grundsätzlich in Israel ändern. Der von Norden kommende, von Rosh, Messech und Tubal, Karl Geier sagte von Russland mit Moskau und Tobolsk, der Fürst von Norden, der kann nicht nach der Beschreibung von Hesekiel 38 heute oder morgen nach Israel hinüberkommen. Warum denn nicht? Weil da die Rede ist von einem Volk, das sich völlig sicher fühlt. Haben Sie den Eindruck, dass sich Israel heute völlig sicher fühlt? Na, alles andere. Für Netanjahu ist das doch Frage Nummer 1. Sicherheit Israels. Manche werfen ihm ja vor, er sei geradezu krankhaft in dieser Hinsicht. Bei Clinton macht er einige verbale Zugeständnisse, aber er sagt wohl immer im gleichen Atemzug, das wollen wir machen, das wollen wir tun. Er will ja wirklich den Frieden, aber nur, wenn es die Sicherheit Israels erlaubt und die Gegenseite sich auch entsprechend verhält. Und wenn aber palästinensische Polizisten mit den Waffen, die sie ihnen von Israel genehmigt wurden, auf Israelis schießen, dann erhöht das nicht die Sicherheit. Im Moment ist die Sicherheitsfrage brennend. Aber es kann sich ja schnell was ändern. Es kann sich schnell was ändern. Das muss keine 100 Jahre dauern und auch keine 10. Da kann sich die Lage wieder sehr schnell ändern und es könnte auch eine Situation schon in einigen Jahren irgendwie eintreten, wo sich dann Israel sicher fühlt und dann kommt der Räuber von Norden. Aber lassen Sie mich weitergehen zu einem zweiten Punkt. Aufruf zur Umkehr angesichts des Tages des Herrn, Kapitel 2, 12 bis 14. Diese innerlichen, geistlichen Dinge sind natürlich im Grunde noch wichtiger für unseren Gott und auch für Israel und für jeden von uns, als die äußerlichen Dinge, so schwerwiegend die sind. Kapitel 2. Es ist wunderbar, wie Joel nicht bei der Gerichtsweissagung stehen bleibt, sondern wie sich hier immer wieder die Gnade Gottes einfach zu Wort meldet. Gott kann das gar nicht unterlassen, dass er sich zu Wort meldet mit seiner Gnade, mit seinem Liebeswesen. Er will die Umkehr des Menschen, immer, in jeder Lage. So heißt es Joel 2, Vers 12. Doch auch jetzt noch gilt Jahwes Spruch. Also jetzt angesichts des Gerichts, angesichts all dessen, was schon im Gange ist, gilt Jahwes Spruch, kehrt zu mir um mit eurem ganzen Herzen. Wörtlich heißt es, kehrt um bis zu mir mit eurem ganzen Herzen. Kehrt nicht nur um, bis dass ihr gewisse Traditionen wieder aufleben lasst und die hebräische Sprache wieder aufleben lasst und dies und jenes wieder, vielleicht auch den Tempeldienst zu gegebener Zeit. Kehrt um bis zu mir mit eurem ganzen Herzen. Das ist immer auch ein Ruf an uns, kehrt um bis zu mir. Bis zu mir, bis zur persönlichen Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Mit Trauer zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider, kehrt um zu Jahwe, eurem Gott. Denn gnädig und gütig ist er, geduldig und reich an Huld, und das Unheil tut ihm leid. Vielleicht tut's ihm noch einmal leid, und Segen lässt er hinter sich, Speis- und Trankopfer für Jahwe, euren Gott. Eduard König hat mal in den Psalmen geschrieben, wenn Sie mein grünes Buch über die Psalmen lesen, da steht irgendwo dieses Zitat, dass Gott immer wieder in Israels Geschichte den Straftermin hinausgeschoben oder die Strafart verinnerlicht hat. So ist da immer wieder ein Gott, der sich's gereuen lässt, der auch geduldig ist, der auch Güte üben kann, der auch Angedrohtes zurücknehmen oder wenigstens mildern kann. Kehrt um bis zu mir mit eurem ganzen Herzen. Hier ist die Rede von einer sehr heilsamen Traurigkeit. Und es hat mich erinnert an 2. Korinther 7, Vers 10. 2. Korinther 7, Vers 10, wo Paulus von zweierlei Traurigkeit spricht. Zweierlei Traurigkeit. 2. Korinther 7, Vers 10. Denn die Betrübnis gottgemäß bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Die Betrübnis, die Traurigkeit der Welt, aber bewirkt den Tod. Es gibt eine Traurigkeit der Welt, eine verzweifelte Traurigkeit, an der heute viele Menschen leiden. Dann nehmen sie einen Strick und hängen sich auf oder werfen sich irgendwo vom Hochhäuser runter oder von einer Brücke. Es gibt eine andere Traurigkeit, die ist sehr zu empfehlen, dass ich traurig bin über mich selbst, dass ich sage, es stimmt nicht alles in deinem Leben, dass wir uns besinnen, wo betrüben wir den Geist Gottes, wo wandeln wir nicht richtig vor ihm. Eine heilsame Traurigkeit, man nennt das auch Buße oder Umkehr, sehr zu empfehlen, eine heilsame Traurigkeit über uns selber. Herr, wir stehen nicht vor dir, wie wir sollten. Fernsehen immer mehr, Bibel immer weniger, keine Zeit für Versammlungen. Geburtstag und Konfirmation sind wichtiger als Versammlungen und man könnte die Liste beliebig verlängern. Umkehr, Buße, wo sind die Prioritäten? Auch Verkündiger, gelegentlich sogar Bibelübersetzer müssen Buße tun. Also, wir haben vielleicht alle Grund, einmal über diese Dinge nachzudenken. Paulus empfiehlt in 2. Korinther 7,10 diese heilsame Traurigkeit. Die gottgemäße, von seinem Geist gewirkte Traurigkeit wirkt eine Reue, die niemand gereut. Und so wird ja Israel auch den Geist des Flehens und der Buße in der Endzeit bekommen, nach Sacharja 12. Im Anschluss daran wird also in Vers 13 von der Gnade und Güte gesprochen und es wird eine Stelle zitiert, die im Alten Testament äußerst wichtig ist. 2. Mose 34, Vers 6. 2. Mose 34, Vers 6. Diese Stelle findet ein Echo im Joel, im Jona und in manchen Psalmen, wie etwa Psalm 103. In den Psalmen ist mir das immer wieder aufgefallen, dass zurückgegriffen wird auf 2. Mose 34, 6. Die Wesensoffenbarung Jahwes vor Mose. Dort wird das Wesen Gottes so klar dargestellt, wie es nur möglich ist auf dem Boden Alten Testaments. Es steht ja eigentlich gar nicht mal hinter dem Neuen zurück. Im Neuen Testament wird uns gesagt, kurz und knapp in 3 Worten, Gott ist Liebe. Er ist doch Licht, er ist doch Geist, er ist doch Leben, er ist doch Wahrheit. Gott ist Liebe. Im Paulus-Verlag will man wieder dieses kleine Heftchen herausbringen. Ich weiß nicht, ob der Druck schon fertig ist. Von Karl Geier, die Kraft der Liebe, wurde mir gesagt. Die Kraft der Liebe. Ich weiß nicht, ob es schon fertig ist. Ich bin ja seit einigen Jahren im Ruhestand, habe aber natürlich Beziehungen nach Heilbronn, komme alle 4 Wochen mal hin. Ich freue mich, dass dieses Heftchen wiederkommt. Die Kraft der Liebe von Karl Geier. Da zeigt er das Wesen der Liebe Gottes. Er ist nicht mal lieb und mal wieder anders. Es ist keine Eigenschaft der Liebe Gott, sondern Gott ist Liebe, Hauptwort. Das ist was anderes. Das ist er unverrückbar und immer in seinem innersten Wesen. Und diese Liebe kann hart sein. Weder ist er verzärtelnd und verweichlichend, noch ist er grausam. Er ist zielstrebig und kraftvoll in seiner Liebe. Also 2. Mose 34, 6 wurde der Name Jahwes vor Mose ausgerufen. Der Name, das heißt sein Wesen. Kann es eigentlich, liebe Geschwister und Freunde, eine wichtigere Frage für uns geben? Ich glaube, es gibt keine wichtigere als die Frage nach dem Wesen Gottes. Mit was für einem Gott habe ich es im Leben und im Sterben und nach dem Sterben zu tun? Was ist das für ein Gott? Ist er irgendwie gewalttätig, grausam, unberechenbar? Oder ist er unwandelbar, ohne Wechsel von Licht und Finsternis? Und wie er ist, das wird also hier gesagt vor Mose. Jahwe ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Jahwe, Jahwe oder Jehova, Jehova, der ewig seiende, unwandelbare Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn oder geduldig wird auch übersetzt. Langsam zum Zorn, darin besteht seine Geduld, und reich an Gnade und Treue. Chesed ve-Emet. Die beiden werden gern zusammengestellt, oder auch Chesed ve-Emunah. Gnade und Treue, aber Chesed heißt nicht nur Gnade. Chesed, das hat mich sehr beschäftigt und ich habe nachgeschlagen in dem dicken Wörterbuch von Gesenius. Chesed kann so mancherlei bedeuten. Gnade, Güte, Freundlichkeit, Huld, Gunst, Liebe. Das Wort Liebe kommt nur selten im Alten Testament vor, es sei denn, dass sie auch das Wort Chesed mit Liebe übersetzen, wie es jüdische Übersetzer gern tun. Sie sagen für Chesed Liebe. Also Gottes Wesen ist zutiefst Liebe in Verbindung mit Treue. Liebe in Verbindung mit Treue. Liebe ohne Treue ist nicht viel wert. Das erleben wir ja heute am laufenden Band in der Zeit der vielen, vielen Ehescheidungen, die zu beklagen sind. Ein Drittel aller Ehen wird geschieden in den Großstädten, jede zweite ungefähr. Furchtbar. Was ist Liebe wert ohne Treue? Ich habe ein Wort jetzt irgendwo gefunden. das wäre auch mal eine Betrachtung wert, in Gnade und Herrlichkeit. Kennen Sie dieses Wort Lebensabschnittspartnerin? Früher hat man gesagt, guten Tag, darf ich Ihnen meine Frau vorstellen oder meine Verlobte oder das ist meine Verliebte, wir wollen in Kürze heiraten. Ja, aber dann heißt es heute, da gibt es so Ausdrücke, nicht meine Partnerin oder bin liiert mit oder wir wohnen seit so langer Zeit beisammen und jetzt waren wir ganz neu Lebensabschnittspartnerin. Haha, so. Wohin geht also der Trend? Von 20 bis 30 die eine, da kriegt man zwei Kinder. Von 30 bis 40 die nächste, auch nochmal ein Kind. Von 40 bis 50 dann ohne Kind. Von 50 bis 60 dann noch einmal. Und manchmal haben auch Ältere noch Lust auf Scheidung. Ja, das sind furchtbare Entwicklungen in unserer heutigen Zeit. Lebensabschnittspartnerin, ein schlimmes Wort. Also zurück, Liebe ohne Treue, nein, danke. Sondern Liebe in Verbindung mit beständiger Treue, Chesed ve'emunah, Liebe in Verbindung mit Beständigkeit, Festigkeit und Treue und Wahrheit, Emet und Emunah, werden mit der Liebe Gottes zusammengestellt. Das ist sein Wesen, das ist unser aller Chance. Und nun dann ein drittes. Die Verheißung der Rettung, ich will mich kürzer fassen, die Verheißung der Rettung, die kommt dann in Kapitel 2 ab Vers 18. Ich lese 18 bis 21. Dann ereifert sich Yahweh für sein Land und empfindet Mitleid mit seinem Volk. Yahweh erhört und spricht zu seinem Volk, gebt Acht, ich sende euch Korn, Most und Öl, dass ihr euch daran satt essen könnt. Und nicht mehr übergebe ich euch der Schande unter den Völkern, sondern ich will den von Norden kommenden von euch vertreiben. Und so weiter. Vers 21. Fürchte dich nicht, Ackerland, jauchze und freue dich, denn groß hat Yahweh gehandelt. Außerdem ist Gott ein Erstatter, wie Bruder Adolf Heller ja auch immer wieder betont hat. Und er hat ja 8 Maßstäbe biblischer Erstattung einmal geschrieben, stand vor ein, zwei Jahren einmal in Gnade und Herrlichkeit. 8 Maßstäbe biblischer Erstattung, Heft 2 war es wohl im vergangenen Jahr. Heft 2, 95, wenn ich mich nicht irre, 8 Maßstäbe biblischer Erstattung von Adolf Heller. Ich ersetze euch die Jahre, die der Heuschreck fraß, der Hüpfer und der Springer und der Beißer, mein großes Heer, das ich unter euch geschickt habe. Bei all diesen Gerichtswerkzeugen sagt Gott immer, ich habe das gemacht, ich stehe dahinter. Und so nehmen Glaubensmänner alten Bundes alles aus seiner Hand. Buße, Umkehr, Rettung, Tröstung, Erstattung und dann ist die Rede von der Geistausgießung in Kapitel 3, alte Elberfelder 2,28. Danach werde ich meinen Geist ausschütten auf alles Fleisch. Eure Söhne und eure Töchter werden Propheten sein, eure Alten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Visionen schauen. Auch über die Knechte und über die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausschütten und ich werde Wahrzeichen setzen am Himmel und auf Erden, Blut und Feuer und Rauchpilz. Die Sonne wird verfinstert und der Mond blutig, bevor der Tag Jahwes kommt, der große und furchtbare. Aber, und jetzt kommt ein Grundsatz, der gilt ganz allgemein auch für uns, der gilt für die Gemeinde wie für Israel. Aber es wird jeder, der den Namen des Herrn anruft, errettet werden. Das sagt auch Paulus Römer 10, Vers 13. Wer von Herzen und aufrichtig den Namen des Herrn anruft, der Name des Herrn ihn anruft, den Liebenden und Getreuen, den lässt er nicht im Stich, der erfährt Rettung, auch in jener Gerichtszeit Israel. Dieses Wort hat ja Petrus in seiner Pfingstpredigt zitiert. Das war aber nur eine Teil- und Vorerfüllung, sodass wir auch lesen, ich will von meinem Geist ausgießen auf alles Fleisch. Apostelgeschichte 2. Petrus sagt ja den Leuten, die sind hier nicht etwa betrunken, wie er meint, sondern das ist das, was Joel schon verheißen hat. Eure Töchter werden Propheten und eure Söhne. Die Alten haben Träume, die jungen Männer schauen Visionen. Da müssen wir allerdings wohl mal wieder unterscheiden zwischen Israel und der Gemeinde Gottes. Ist das die Art, wie heute der Heilige Geist in der Gemeinde wirkt? Haben wir uns vor allen Dingen nach diesen Dingen auszustrecken. Es gibt ja Kreise, die das behaupten, und in deren Gottesdiensten geht es dann entsprechend zu. Also sollten wir Gott vor allen Dingen bitten, wenn wir Eltern sind: Herr, lass doch aus meiner lieben Tochter oder meinem Sohn eine Prophetin werden, oder meine zwei oder drei Töchter, ach Herr, lass sie als Prophetinnen durch die Lande ziehen. Es gab schon mal Prophetinnen, die kamen von Norwegen, von denen habe ich sehr, sehr Negatives gehört vor einigen Jahren. Sollen die Älteren von uns sagen: Herr, wenn ich sonst nichts für dich tun kann, gib mir Träume, und dann kann ich doch der Gemeinde Gottes am anderen Tag was erzählen. Und die jungen Männer: Herr, gib mir in dieser Nacht eine Vision, eine Vision. Nein, das ist nicht die Art, wie der Heilige Geist in der Gemeinde wirkt. Was sagte Adolf Heller? Wort und Geist und Brüder. Es geht um die Stärkung durch das Wort. Der Heilige Geist teilt Gaben aus, ganz gewiss. Er will aber vor allen Dingen Frucht wirken, die neunfache Frucht des Geistes. Und wie der Heilige Geist wirken soll, hat Jesus gesagt in seinen Abschiedsreden, Johannes 16, 5 bis 14. Er wird zuallererst mal von der Sünde überführen. Das ist das erste Stück. Er wird euch auch das Kommende verkündigen. Er wird in die ganze Wahrheit führen. Und er wird mich, Jesus, verherrlichen. Mich wird er groß machen. Also das ist nicht die Art wie bei der Gemeinde. Wir haben heute ein vollendetes ganzes Bibelwort, Altes und Neues Testament. Gott kann natürlich gelegentlich durch Träume reden. Das steht ihm frei. Er kann einmal eine Vision geben, er kann eine Prophezeiung geben, aber da müssen wir dann schon vorsichtig sein und prüfen. In manchen Kreisen wird gesagt, bei uns gibt es Prophezeiung, aber bitte nichts kritisieren. Bei uns gibt es Vision und Weissagung, aber bitte nicht kritisieren. Wenn Sie in einem Kreise hören, bitte nichts kritisieren, nichts in Frage stellen, nichts prüfen, dann gehen Sie am besten gleich wieder raus. Sie dürfen mich kritisieren, am liebsten wohlwollend. Und wenn es mal ärgerlich rauskommt, muss ich das auch vertragen können. Also, wir sollen ja alles prüfen und dann das Schlechte festhalten und jahrelang davon reden. So geschieht es manchmal in der Gemeinde Gottes. Wie sagt aber Paulus: Prüfet alles, und über was sollen wir jahrelang nachdenken? Das Gute haltet fest. Jedenfalls, es kommt zu einer Ausgießung des Heiligen Geistes auf Israel in der letzten Zeit. Davon spricht auch Sacharja 12, Vers 10. Sacharja 12, Vers 10. Meine Frau und ich, wir sind gerade dabei, nochmal ein Buch zu lesen, das ungefähr 1976 im Paulus Verlag erschienen ist, Begegnung auf dem Ölberg. Da hat auch Friedrich Liede über Sacharja 12 geschrieben. Wenn Sie das vielleicht im Bücherschrank haben, lesen Sie es mal wieder. Interessant, das heute zu lesen, auch was Dr. Arthur Falk geschrieben hat. Es waren ja Referate, auch Shalom Ben-Gurion, auch ein arabischer Pastor und eben Dr. Arthur Falk. Heute hat dieser Goldhagen von sich reden gemacht, dieser Jude in Amerika, der ein Buch geschrieben hat über Hitlers willige Vollstrecker. Nun ja, er will uns zur Buße rufen, und es ist sicher gut, dass man auch mal davon redet, wie die Einzelnen versagt haben. Aber so pauschal, wie er das macht, geht's ja wohl nicht. Deshalb kaufe ich mir das Buch erst gar nicht, weil doch ein gravierender Fehler drin steckt. Es waren nicht alle Deutschen hasserfüllte Antisemiten. Dr. Arthur Falk als orthodoxer Jude hat in dem Buch Begegnung auf dem Ölberg im ersten Referat darauf hingewiesen, dass sich die Juden vor der Zeit Hitlers, vor 1933, in Deutschland sogar besonders wohl fühlten. Das wäre doch wohl nicht möglich gewesen, wenn alles hasserfüllte Antisemiten waren rundherum. Die fühlten sich besonders wohl und konnten es schier nicht fassen in diesem gebildeten Lande. Da wollen wir uns assimilieren, assimilieren. Da fühlen wir uns besonders wohl. Und gerade das will Gott auf keinen Fall von seinem Volk: Assimilation, sich anpassen, angleichen, vermischen und werden wie alle Völker. So, jetzt schnell noch ein letztes. Also es gibt eine Geistausgießung nach Sacharja 12, Vers 10. Ich gieße den Geist der Gnade und des Flehens über das Haus David und Davids und die Bewohner von Jerusalem aus. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und wehklagen. Heilsame Wehklage. Schließlich im letzten Kapitel von Joel ist da noch die Rede vom Völkergericht. Ich will davon jetzt nicht viel sagen, die Zeit ist abgelaufen. Jedenfalls ist dies eine Parallele zu dem Völkergericht, das beschrieben wird in Matthäus 25, Verse 31 bis 46. Da ist auch davon die Rede wie Jesus. Er ist ja dieser wiederkommende Herr, von dem schon Joel redet, wie Jesus die Völker richtet, zusammen mit den Seinen, die mit ihm kommen. Kommt, alle Völker, ringsum, versammelt euch, dorthin führe herab, Jahwe, deine Helden. Die Völker sollen aufbrechen und darauf ziehen ins Tal Josaphat, denn dort will ich sitzen zu richten, alle Völker ringsum. Und bevor sich die Losung erfüllt, Schwerter zu Pflugscharen, Jesaja 2, 1 bis 4, geschieht vorher noch etwas anderes, Pflugscharen zu Schwerter, Joel 4, Vers 10. Aber der Prophet Joel endet mit Trost. Seine Prophetie endet tröstlich, auch wenn immer wieder die Rede ist von der Not, von der Drangsal, Getöse, Getöse im Tal des Strafgerichts. Sonne und Mond sind schwarz, der Sterneglanz erloschen, während Jahwe vom Zion her brüllt und aus Jerusalem seine Stimme erhebt. Es geht jetzt nicht darum, dass ich das im Einzelnen auslege, sondern es geht darum, ihr Lieben, dass wir erkennen, die Gerichte Gottes sind sehr ernst. Gott ist ein harter, ernster, durchgreifender und gründlicher Richter. Er kommt mit der heutigen Völkerwelt nicht anders zurecht, als dass es durch schwere Gerichte geht. Oder haben wir einen anderen Eindruck? Er bemüht sich zwar, die Sprache der Gnade zu reden, und heute wird immer noch Evangelium verkündigt, aber es kommt unbedingt und unweigerlich die Sprache der Gerichte, denn die Gesetzlosigkeit nimmt zu, und was der Mensch sät, das muss er ernten, was die Völkerwelt heute sät, das muss sie ernten. Wenn immer schamloser, immer brutaler, immer gewalttätiger die Sünde ihr Haupt erhebt, wenn die Jugendlichen bis zu den Kindern in Kriminalität hineingeraten, das ist ja nicht in erster Linie die Schuld dieser Kinder, sondern derer, die sie falsch oder gar nicht erziehen. Alle diese Nöte summieren sich, die Sünde summiert sich und schreit direkt nach Gericht Gottes. Das kommt, das kommt. Aber zutiefst ist er voller Chesed ve'emet, voller Liebe und beständiger Treue, Kraft der Liebe. Joel 4, Vers 16. Aber für sein Volk ist Jahwe Zuflucht und eine Feste für Israels Söhne. Und ihr werdet erkennen, dass ich, der Unwandelbare, euer Gott bin, der ich auf dem Zion, meinem heiligen Berge, wohne. Und Jerusalem wird ein Heiligtum sein, durch das Fremde nie wieder hindurchziehen. Amen.